herzlich willkommen zum Mercer Listen Up, dem Podcast von Mercer Austria. Wir sprechen in unserer Podcast-Serie mit Expertinnen und Experten über Unternehmerverantwortlichkeiten im Bereich Human Resources. Egal, ob es um Karriere, Führungsfragen oder Investitionen geht, wir bringen neue Perspektiven und Inspirationen, die für jedes Business relevant sind. Unser Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der eigenen Ist-Situation im Unternehmen und soll den Zuhörerinnen durch diese Einblicke wertvolle Denkanstöße liefern. Ich bin Sonja Schädelbauer, Senior Consultant bei Mercer seit 2 Jahren und ich beschäftige mich mit dem Bereich Benefits für Mitarbeiterinnen. Heute darf ich Patrick Bammer bei mir begrüßen. Patrick ist Cyber Development Leader bei Marsh Austria, Senior Consultant und Experte im Bereich Cyber Security und Protection of Data bei Marsh. Marsh ist ebenso wie Mercer ein Unternehmen der Marsh McLennan Gruppe, ein weltweit agierender Versicherungs- und Risikoberater. Patrick, herzlich willkommen. Es freut mich heute, mit einem Spezialisten zu einem der begehrtesten Themen im Versicherungsbereich sprechen zu können. Das Thema Risikoabwehr und das Thema Cyberangriffe. Hallo Patrick, herzlich willkommen hier vor dem Mikrofon heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sonja. Und auch von mir ein herzliches Hallo natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Patrick, bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, auf das wir uns heute besonders freuen, sind wir neugierig, wie jedes Mal, wen wir heute vor dem Mikrofon begrüßen dürfen. Was machst du, woher kommst du und wie kommt es vor allem, dass du dich jetzt mit Cyberrisiken beschäftigst?
Ja, liebe Sonja, sehr, sehr gerne erzähle ich etwas von mir. Also ich komme ja eigentlich aus dem juristisch-wirtschaftlichen Bereich eigentlich und ich bin nach Studien dann im In- und Ausland vor circa 4 Jahren bei Marsh in Wien gelandet. Ich habe mich da relativ schnell dann auf den Bereich der Vermögensschadenversicherungen auch spezialisiert, gerade auch mit einem Schwerpunkt auf Finanzdienstleister und produzierende Unternehmen. Und man wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, was sind eigentlich Vermögensschadenversicherungen? Ja, das umfasst beispielsweise eine Directors and Officers Versicherung, die Errors and Omissions Versicherung, Strafrechtsschutz. Aber es gehört beispielsweise eben auch die Cyberversicherung zu den Vermögensschadenversicherungen. Und wir haben in den letzten Jahren eigentlich erlebt, dass diese Sparte sehr, sehr stark gewachsen ist, Cyber insbesondere. Und es hat sich dann eigentlich relativ schnell auch abgezeichnet, dass ich gerade dem Bereich Cyber meine volle Aufmerksamkeit auch schenken möchte. Und ja, seit gut 2 Jahren bin ich jetzt bei Marsh in Österreich auch hauptverantwortlich für den Bereich Cyber.
Patrick, man kann dir deine Begeisterung für das Thema jetzt gar nicht absprechen. Nach deiner kurzen Vorstellung bist du sofort ins Thema eingetaucht. Das Thema Cyber ist ja in aller Munde. Und ja, aus den Medien erfahren wir immer wieder etwas zu Cybercrime. Und es vergeht eigentlich kein Tag wie ein anderer, wo wir nicht hören über Berichte von Cyberattacken. Ist das eigentlich eins der größten Risiken unserer Zeit?
Ja, Sonja, ganz klar. Nicht umsonst ist ja dieses Thema auch dieses Jahr wieder in den Top 10 des World Economic Forum Global Risks Report vertreten. Wir sehen beispielsweise in dem Global Risks Report, dass sowohl kurz als auch dann langfristig gesehen das Thema Cybercrime wirklich ein Hot Topic auch für Businesses ist und eigentlich als eines der Business-Kernrisiken schlechthin gilt. Ich würd sagen, das ist kein Zufall, hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet. Cyber ist gekommen, um zu bleiben. Und ich habe vor einiger Zeit einmal gelesen, dass die Cyberversicherung quasi die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts ist. Ich glaube, das beschreibt die Relevanz eigentlich ganz gut.
Dieser Vergleich gefällt mir. Die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts, auf die wir dann noch näher eingehen. Du hast den World Economic Global Risk Report erwähnt, Patrick. Was ist denn das für ein Report? Warum ist der wichtig für die Branche?
Genau, also bei diesem Global Risks Report des World Economic Forum handelt es sich im Prinzip um eine Studie, die alljährlich auch in Zusammenarbeit mit Marsh McLennan und der Zürich Versicherung herausgegeben wird. Und in diesem Bericht werden Veränderungen beschrieben, die sich quasi von Jahr zu Jahr in der globalen Risikolandschaft von Unternehmen auch ergeben. Es wird in dem Bericht beispielsweise auch auf die Verflechtung von Risiken untereinander eingegangen und es wird auch der Frage nachgegangen, wie man Strategien zur Eindämmung globaler Risiken herausarbeiten könnte und wie diese Strategien dann im Endeffekt auch ausschauen werden. Und was wir eben sehen in dieser Risikostudie ist, dass das Thema Cyber seit Jahren Spitzenplätze bei den Kernrisiken für Unternehmen einnimmt.
Okay, verstehe. Zurück zu deinem Begriff der Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Wie spielen denn da die Begriffe Cyber und Risiko hinein? Also was ist denn eigentlich eine Cyberversicherung? Also du hast schon die Vermögensschadensversicherung bei deinem Intro angeführt. Welches Risiko wird hier abgedeckt?
Ja, Sonja, das kann ich gerne erklären. Also wie vorher schon von mir erwähnt, ist die Cyberversicherung ja auch eine Vermögensschadenversicherung. Was heißt das jetzt konkret? Es werden beispielsweise sach- oder personenbezogene Schäden in einer Vermögensschadenversicherung nicht abgegolten. Sehr wohl werden aber etwaige finanzielle Verluste abgegolten, die mir bei Cyber beispielsweise in Form einer Informationssicherheitsverletzung entstehen. Wenn diese Informationssicherheitsverletzung beispielsweise durch einen Cyberangriff hervorgerufen wird oder aber auch durch einen IT-Unfall. Bei Cyberangriff wäre ein klassisches Szenario beispielsweise eine Ransomware-Attacke. Und bei einem IT-Unfall sprechen wir von menschlichem Versagen, von IT-Fehlern, beispielsweise wenn fehlerhafte Patches etc. deployed werden und es dadurch unbeabsichtigterweise zu einer Informationssicherheitsverletzung kommt.
Patrick, entschuldige, dass ich jetzt dir hineingrätsche. Ja. Was ist ein Ransomware?
Ja, Ransomware ist im Fachjargon nichts anderes als eine Art Erpressungstrojaner. Das heißt, es wird eine Lösegeldforderung gestellt, das System wird verschlüsselt, das System wird dann wieder freigeschaltet, wenn ich im Endeffekt auch ein Lösegeld zahle. Also es ist ein sehr, sehr einträgliches Geschäftsmodell für Cyberkriminelle geworden. Und wir sehen eigentlich, dass ein Großteil der Cyberschäden auch auf Ransomware-Angriffe zurückzuführen ist.
Okay, danke.
Wir haben ja vorher auch erwähnt, dass es bei der Cyberversicherung finanzielle Schäden gibt, die aus einer Informationssicherheitsverletzung heraus entstehen. Und jetzt werden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich fragen, was ist jetzt eigentlich eine Informationssicherheitsverletzung? Wovon spricht er? Nun, die Informationssicherheitsverletzung kann in unterschiedlicher Form erfolgen. Beispielsweise, wenn ich habe eine Datenvertraulichkeitsverletzung oder beispielsweise auch eine Verletzung der Integrität meiner Daten, aber auch beispielsweise, wenn es um die Nichtverfügbarkeit von Daten geht. Wenn ich jetzt eine Informationssicherheitsverletzung habe bei mir im Unternehmen und ich will die beheben, dann entstehen mir in der Regel auch immer Kosten. Diese Kosten sind relativ mannigfaltig. Also einerseits beispielsweise, wenn es durch eine Nichtverfügbarkeit der IT-Systeme zu einer Betriebsunterbrechung im Unternehmen kommt und daraus resultierend eben auch ein Deckungsbeitragsverlust entsteht. Andererseits beispielsweise auch, wenn ich etwaige Zusatzkosten habe, die mir im Zuge einer Cyberattacke oder eines Cyberunfalls entstehen. Beispielsweise in Form einer Krisenassistenz im Schadenfall selbst. Das heißt, etwaige Kosten, die mir entstehen für IT-Forensik, für rechtliche Beratung, für PR-Maßnahmen, Datenschutz etc. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kostenkomponente für die IT-Wiederherstellung. Das heißt, wenn mein System einmal zerstört ist, kompromittiert ist, dann muss ich das auch wieder in Gang bringen, um operativ tätig sein zu können. Auch da entstehen teilweise enorme Kosten. Und dann gibt es natürlich auch in der Cyberversicherung noch eine Art Haftpflichtkomponente. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise eine Datenvertraulichkeitsverletzung erfolgt ist und es zu einem Datenabfluss kommt, beispielsweise von personenbezogenen Daten, dann kann es in etwa auch zu einer Inanspruchnahme kommen. Ja? Und da greift dann die Haftpflichtdeckung der Cyberversicherung.
Wahnsinn. Also was ich mir jetzt mitgenommen habe, den Begriff Forensik, der erinnert mich eigentlich immer an Kriminalfälle. Ich glaube, so weit weg sind wir ja gar nicht, denn eine Cyberattacke ist ja auch kriminell und strafbar. Diese Datenschutzverletzungen, mit denen Unternehmer rechnen müssen, Patrick, stellen sich eigentlich viele Unternehmer mittlerweile die Frage, ob sie nicht ganz leicht auch Opfer eines Cyberangriffs werden können und machen sich dementsprechend Sorgen. Und wenn sie sich die Frage stellen und keine Antwort kriegen, welche Antwort könnt ihr geben auf mögliche Prävention von Cyberangriffen? Wie kann man sich da am besten als Unternehmer gegen solche Angriffe wehren? Wie kann es zu keinem Kriminalfall in der eigenen Firma kommen?
Ja, Sonja, auf so eine Frage könnte ich jetzt natürlich sehr, sehr vorhersehbar antworten und sagen, natürlich müsst ihr eine Cyberversicherung kaufen, weil der Erwerb einer Cyberversicherung schafft dahingehend Abhilfe. Das mache ich aber nicht. Warum mache ich das nicht? Einfach, weil die Cyberversicherung als solche nur eine Last Line of Defense ist. Das ist quasi der finale Teil der gesamten Cyber-Risiko-Architektur. Zuerst ist es, glaube ich, einmal wichtig, dass man das eigene Risiko und Exposure auch versteht. Ich muss quasi mein geschäftliches Risiko auch kennen, aber auch beispielsweise mein IT-technisches. Da hat ein Kollege von mir eigentlich einmal sehr, sehr gut formuliert. zwar meiner Meinung nach etwas sperrig, aber ich glaube sehr, sehr treffend. Der hat gesagt, erst aus dem Verständnis des Risikos ergibt sich ein Verständnis auch für die sinnvolle Absicherung. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Was wir auch machen für unsere Kunden ist, dass wir im vergangenen Jahr eine Art Empfehlung zur Verbesserung der eigenen Cyberresilienz herausgegeben haben. In dieser Empfehlung findet man 12 Tried and Tested IT-Mindestanforderungen, die man unserer Meinung nach eigentlich als Unternehmen umgesetzt haben sollte, um die eigene IT-Sicherheit entsprechend zu verbessern. Also wir reden hier von der Cyberresilienz. Da gibt es unterschiedlichste Stellschrauben, an denen man drehen kann. Dazu gehört beispielsweise eine Multifaktor-Authentifizierung für Fernzugriffe und für privilegierte Nutzerkonten, aber beispielsweise auch das Erstellen von Cyber-Notfallplänen, Cyber-Reaktions- und Krisenplänen, aber auch beispielsweise ein E-Mail-Filtering, Sandboxing auch genannt, um etwaige schädliche Inhalte aus E-Mails herauszufiltern. Aber beispielsweise auch so Themen wie Cyber-Security-Awareness-Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch Phishing-Tests.
Okay, so wie ich das höre, ist eigentlich das darüber nachdenken schon einmal größte Prävention, das sichtbar machen. Eine erhöhte Resilienz, eine erhöhte Awareness ist von außerordentlicher Bedeutung. Ich nehme, dass das Ausmaß an Schulungen diesbezüglich gestiegen ist in der letzten Zeit. Hast du eine Prozentzahl parat, wo du sagen könntest, mit solchen Maßnahmen lassen sich Cyberangriffe reduzieren?
Ja, also wir gehen davon aus, dass ein Umsetzen der eben vorher genannten Maßnahmen das Risiko eines Cyberangriffs um bis zu 70% auch reduzieren kann. Also das ist schon eine sehr, sehr signifikante Reduktion, die dadurch entsteht, dass ich im IT-Bereich auch meine Hausaufgaben mache als Unternehmen. Und es ist ja nicht nur so, dass ich meine eigene Cyberresilienz dadurch erhöhen kann. Ich habe ja auch einen netten Nebeneffekt dadurch. Und zwar ist der Nebeneffekt jener, dass ich als Unternehmen auch meine Versicherbarkeit in Sachen Cyber erhöhen kann. Das hängt insbesondere auch damit zusammen, dass viele Versicherer in den letzten Jahren gewisse Mindestanforderungen definiert haben und gerade im Bereich der Cyberversicherung sehr stark auch mit Checklisten seitens der Versicherer gearbeitet wird. Wenn jetzt ein Unternehmen gewisse Mindestanforderungen nicht umgesetzt hat, dann ist es nahezu unmöglich, dass ich als Unternehmen überhaupt eine Cyberversicherung oder Cyberversicherungsdeckung bekomme. Das ist im Prinzip aus Versicherersicht ein notwendiger Schritt geworden in den letzten Jahren, weil insbesondere in den Anfängen der Cyberversicherung viele Risiken durch die Versicherer nicht sorgfältig geprüft wurden. Und wenn ich meine Risiken nicht ordentlich prüfe, dann ist natürlich gerade im Bereich Cyber das Risiko relativ hoch, dass es zu Schadenfällen kommt. Und das ist halt den Versicherern auch passiert in den letzten Jahren. Die hatten sehr viele Schadenfälle auch zahlen müssen und sind entsprechend vorsichtig geworden. Und teilweise haben Versicherer auch derart defizitär agiert, dass sie teilweise aus dem Markt, aus dem Versicherungsmarkt austreten haben müssen. Also es war wirklich so, dass Cyber für einige Jahre eine sehr, sehr defizitäre Sparte war, bis die Versicherer entsprechend an den Stellschrauben gedreht haben und entsprechende Mindestanforderungen auch umgesetzt haben.
Okay, der Markt reagiert und so auch die Versicherer. Nehmen wir jetzt an, Patrick, diese Sicherheitsarchitektur, von der du vorher, die du uns gerade erklärt hast, ist noch nicht ausgereift genug in einem Unternehmen und es kann keine Cyberversicherung gefunden werden. Gibt es da auch Möglichkeiten, wie Marsch seinen Kunden dabei unterstützt, versicherbar zu werden?
Ja, Sonja, also wir haben ja bereits vor mehreren Jahren gesagt, dass wir das Thema Cyber eigentlich ganzheitlich angehen möchten. Und wir haben das nicht nur gesagt, wir haben es auch gemacht. Also natürlich sind wir Versicherungsmakler und das ist unser Kerngeschäft. Aber Cyber muss man ganzheitlich betrachten, um entsprechend einerseits die Cyberresilienz sicherzustellen und andererseits überhaupt eine Versicherbarkeit zu ermöglichen. Also wir haben diese Maklertätigkeit, aber die ist mittlerweile eigentlich nur noch einer von 4 Cyber-Grundpfeilern, die wir haben. Da gibt es beispielsweise auch noch das Cyber-Risk-Consulting bei uns im Haus, den Bereich Cyber-Analytics und seit letztem Jahr auch den Cyber-Incident-Management-Schwerpunkt. Wir können unsere Kunden eigentlich dadurch optimal unterstützen. Einerseits, wenn es darum geht, das individuelle IT-Risiko besser einzuschätzen, um dadurch auch entsprechend an den Stellschrauben drehen zu können. Es gibt beispielsweise einige Dienstleistungen auch. Dazu zählt beispielsweise die Erstellung eines Cyber-Notfallplans oder ja etwaige Cyber-Security-Trainings, die wir beispielsweise über unsere Consulting-Schiene auch abdecken. Dann gibt es wiederum Punkte wie beispielsweise die Cyber-Penetration-Tests oder beispielsweise die Umsetzung einer EDR, das heißt eine Software zum Überwachen von Cyber-Endpunkten, die wir nicht selber für die Kunden quasi darstellen können, sondern wo wir mit Kooperationspartnern bei der Implementierung dann zusammenarbeiten. Und summa summarum arbeiten wir dann gemeinsam mit unseren Kunden eigentlich so eine Art Fahrplan auch aus zur Risikooptimierung und anschließend ziehen wir das natürlich mit unseren Kunden auch durch. Und das Ergebnis ist dann auf langfristige Sicht hinaus eigentlich schon eine entsprechende Verbesserung des Risikos und als weiterer Schritt dann auch eine bessere Versicherbarkeit des eigenen Risikos.
Okay, also die Schiene hat sich ausgebaut im Laufe der Jahre und ist über das reine Versicherungssummen suchen bis hin zum risikominimierenden Prozess geworden, wie ich höre. Angesprochene Versicherungssumme, bei der Ermittlung solcher unterstützt ihr auch. Wie weiß ich denn als Unternehmer, was da passt für mich? Wie kann ich denn überhaupt das einschätzen, wie viel sozusagen von einem Cyberangriff kaputt geht und mit welchen Nachforderungen, Schadenersatzzahlungen, Vermögensschäden ich eigentlich rechnen muss als Unternehmen? Also wie legt ihr das fest?
Ja, also vielleicht zu Beginn würde ich da gerne noch festhalten, dass die Höhe einer etwaigen Cyberversicherungsdeckung immer auch klar mit dem individuellen Schadenpotenzial im Fall eben einer Informationssicherheitsverletzung zusammenhängt. Natürlich kann dieses Schadenpotenzial variieren, je nach Größe des Betriebs beispielsweise oder je nach geschäftlicher Ausrichtung. Als produzierender Betrieb habe ich wahrscheinlich eher ein Thema mit einer Betriebsunterbrechung und daraus entstehendem Deckungsbeitragsverlust. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Finanzdienstleister bin, dann werde ich mich wahrscheinlich eher fürchten vor dem Abfluss von hochsensiblen, personenbezogenen Daten und daraus resultierenden Kosten, die mir bei einer Inanspruchnahme entstehen. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Beispiele, aber beides verursacht mir als Unternehmen eigentlich im Endeffekt einen Vermögensschaden.
Ich nehme an, da wird eure Expertise auch auf sehr viel Daten basieren. Thema Peers, Thema Schadenbeobachtung und Aufzeichnungen, Modelle, die ihr angenommen habt. Ist die Modellierung eigentlich bei euch angesiedelt? Sprich, modelliert ihr diese Risiken auch selber bei euch im Unternehmen, bei Marsch?
Ja, tatsächlich. Also wir haben in den vergangenen Jahren damit begonnen, auch Modellierungen auszuarbeiten, mit denen wir unseren Kunden eigentlich auch eine klare Empfehlung geben können, wie eine risikotechnisch angemessene, adäquate Versicherungssumme aussehen könnte. Es ist ja so, dass die Cyberversicherung eine relativ junge Sparte noch ist und gerade im Gegensatz zu arrivierten Versicherungslines wie beispielsweise der Haftpflicht oder der Sachversicherung fehlen hier natürlich auch beim Kunden noch die Erfahrungswerte, die langjährigen. Es ist wirklich schwer zu sagen als Kunde, wie viel Versicherungssumme brauche ich eigentlich, um als Unternehmen ordentlich abgedeckt zu sein. Und in der Hinsicht war für uns eigentlich von vornherein klar, wir geben sicherlich keine Empfehlungen ab auf Basis unseres Bauchgefühls. Das ist unprofessionell. Wir haben von vornherein gesagt, wir arbeiten mit Modellierungen. Wir arbeiten das aus und wir haben eben aus diesem Grund auch unsere Cyber Risk Analytics Schiene aufgebaut, mit der wir unterschiedlichste Modellierungen auch erstellen können, um unsere Kunden bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Das ist beispielsweise eine Modellierung zum Deckungsbeitragsverlust im Falle einer Cyberbetriebsunterbrechung. Es gibt auch bei uns Modelle im Haus, die aufzeigen, was ich als Unternehmen an Kosten habe, wenn beispielsweise sensible oder personenbezogene Daten im Falle einer Informationssicherheitsverletzung abfließen. Und wir haben beispielsweise auch ein relativ breites Benchmarking-Tool bei uns im Haus, mit dem wir aufzeigen können, was Peers, also Unternehmen mit einem ähnlichen Umsatz und betrieblicher Ausrichtung wie der Kunde selbst in Europa an Cyberdeckung kaufen. Also grosso modo, glaube ich, können wir den Kunden dadurch sehr, sehr fundierte Empfehlungen mit auf den Weg geben. Einerseits natürlich, was die Höhe der Cyberversicherung anbelangt und andererseits natürlich auch, wenn es darum geht, adäquate Selbstbehalte zu identifizieren.
Das hört sich genauso an, lieber Patrick. Ich habe noch eine Frage zum Thema Ransomware, was ganz am Anfang unseres Gesprächs kurz aufgekommen ist, weil mich das jetzt interessiert. Das Thema Datenabfluss und die Lösegeldthematik ist ein heikles Thema, wird aber immer wieder angesprochen. Wie schaut es damit aus?
Genau, Sonja. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es in vielen Cyberdeckungen eine Art Lösegeldkomponente auch gibt. Die ist meistens streng sublimitiert, das heißt von der Höhe nach gedeckelt. Es ist leider so, muss man auch sagen, dass diese Lösegelddeckung, diese Lösegeldkomponente im Prinzip auf Seiten der Versicherer und auch auf Seiten von uns Maklern nicht beworben wird. Also es gibt da relativ strenge Grundsätze auch, was den Betrieb der Lösegeldversicherung anbelangt, die von der österreichischen Finanzmarktaufsicht auch herausgegeben worden sind. Und gerne ist das ein Thema, was wir mal unter vier Augen mit unseren Kunden auch besprechen können.
Okay, danke für die Einschätzung. Patrick, was mich interessiert, ist auch die Kostenkomponente für die Unternehmer. Wenn jetzt ein Unternehmen mit Hilfe zum Beispiel von Marsch oder anderen Consultern das IT-Risiko schon ziemlich minimiert haben aufgrund der Vorarbeiten und der Awareness, würdest du trotzdem raten zu einer Cyberversicherung? Also macht das trotzdem noch Sinn?
Ja, Sonja, also interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich das auch von unseren Kunden immer wieder höre. Die Frage wird mir eigentlich regelmäßig auch gestellt. Aber ich habe es eh eingangs erwähnt im Prinzip. Ich sehe die Cyberdeckung eigentlich nicht als Kompensation für eine mangelhafte IT-Risk Maturity, also einen mangelhaften IT-Reifegrad. Es ist eher so eine Last Line of Defense. Weil wenn ich vom IT-Reifegrad her nicht auf einem Level bin mit meinen Peers, dann bekomme ich als Unternehmen ohnehin keine Cyberdeckung. Das kann ich vergessen. Die Cyberversicherung habe ich dann, wenn es wirklich brennt und wenn es wirklich kracht. Und dann ist es gut, dass ich eben ein entsprechendes Sicherheitsnetz auch habe. Also wenn ich jetzt beispielsweise in meinem Unternehmen in die IT-Risikoqualität investiere, dann dient es ja in erster Linie dazu, dass ich eine gewisse Frequenz von Cybervorfällen auch so weit wie möglich eindämmen kann. Das heißt, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass ich einen Cybervorfall erleide oder dass ein Cybervorfall bei mir im Unternehmen auch passiert. Also das heißt, wenn es dann aber wirklich einmal passieren sollte, wenn es zu einem sogenannten Cyber-Großschaden-Event kommen sollte, das eben dann nicht mehr durch etwaige IT-Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden kann und man muss halt auch sagen, man ist als Unternehmen nie zu 100% sicher vor Angriffen, auch mit der besten IT nicht, dann habe ich immer noch die Cyberversicherung und dann ist es auch gut zu wissen, dass ich mit der Cyberversicherung quasi einen letzten Rettungsanker auch habe, um einen finanziellen Schaden auch abzufangen. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, gerade bei größeren Unternehmen ist es wirklich so, dass ein solcher Schaden ja schnell in die zweistellige Millionenhöhe auch gehen kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein produzierender Betrieb bin und aufgrund einer Ransomware-Attacke oder einer anderweitig gelagerten Cyber-Attacke, wenn ich da beispielsweise 2 Wochen Produktionsstillstand habe, dann entsteht mir natürlich ein massiver Deckungsbeitragsverlust, der durchaus im zweistelligen Millionenbereich auch liegen kann. Und ich glaube, dann ist es wirklich gut, dass man auch ein entsprechendes Sicherheitsnetz hat und da eben die Cyberversicherung noch im Hintergrund auch weiß. Und ein zweiter Grund ist, warum ich der Meinung bin oder wir auch der Meinung sind, dass es sich weiterhin auszahlt, eine Cyberversicherung zu kaufen. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass wir gesehen haben, dass das Premiumniveau im Bereich der Cyberversicherung sich in den letzten Monaten eigentlich schon so ein bisschen eingependelt hat. Ich habe es ja vorher erwähnt, in den letzten Jahren, speziell nach der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie, haben Versicherer sehr, sehr viele Cyberschadenfälle erlebt, haben dann strengere Risikokontrollen noch eingeführt, weil sie sich eben durch die vielen Schadenfälle ihre Bücher zuvor verbrannt haben. Die konnten sie dann sanieren. Die Cybersparte ist wieder profitabel geworden. Und wir sehen auch, dass die Schadenquoten der Versicherer mittlerweile wieder im grünen Bereich sind. Dadurch wird der Markt natürlich auch für mehr Player wieder interessant. Das heißt, wir sehen mehr Wettbewerb und wenn es mehr Wettbewerb gibt, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, dann gibt es auch bessere Deckungen und auch summa summarum wieder auch bessere Prämienangebote. Und im Endeffekt sind es unsere Kunden, die davon profitieren, dass die Deckungsinhalte eben wieder besser werden und auch die Prämien sich zumindest stabilisiert haben und längerfristig auch zu erwarten ist, dass es zu keinen weiteren signifikanten Prämienerhöhungen auch kommt.
Sehr interessant. Auch hier sieht man wiederum, dass der Markt sich ja auch alles selber regelt im Laufe der Zeit. Patrick, was mich noch interessieren würde, du hast jetzt die Schäden ganz kurz angesprochen. Ich stelle mir jetzt so einen Cyberangriff bei einer großen Firma vor, noch bevor überhaupt gemessen werden kann, wie hoch ein Vermögensschaden ist, wie hoch der Deckungsbeitrag entgangen ist, wie hoch irgendwelche Datenschutzrechtsverletzungsansprüche gestellt werden. Das Unternehmen steht vor dem Problem, ich kann nicht ins Netzwerk rein, ich kann keine Daten mehr abrufen, meine Mitarbeiter können keine E-Mails mehr schreiben, alles ist weg, ich sehe nichts mehr. Da ist ja Erste Hilfe angesagt. Gibt es solche Unterstützungsleistungen auch von Seiten von Marsch? Das heißt, wie schauen da die Sofortmaßnahmen aus bei so einer Attacke? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen davon?
Ja, gerne, Sonja. Also einerseits ist es natürlich so, wenn der Kunde schon eine Cyberversicherung erworben haben sollte, dann ist es ja so, dass in der Regel, wenn es jetzt brennen sollte, unter Anführungszeichen, dass der Versicherer dann auch entsprechende Cyber-Krisendienstleister für ein sogenanntes Incident Management auch zur Verfügung stellt. Das heißt, es gibt eine entsprechende Benachrichtigung an den Krisendienstleister und an den Versicherungsmakler in dem Fall. Der Krisendienstleister stellt dann sofort auch ein entsprechendes Krisendienstleister-Panel zusammen, so nennen wir das. Darin sind dann Experten für Forensik enthalten, Experten für PR-Maßnahmen, für den Datenschutz und auch für die rechtliche Beratung. Und dann gibt es einmal eine erste Bestandsaufnahme und dann ist relativ schnell eben klar, was das Ziel ist, nämlich mit Hilfe dieser Experten, Expertinnen auch den Schaden möglichst zu mitigieren. Und wir als Marsch sind da eben als Versicherungsmakler auch mit involviert und treten da auch sehr proaktiv in Erscheinung. Und wir dienen eigentlich im Prinzip als eine Art Filter in der Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Versicherer und Krisendienstleister auf der anderen Seite. Und wenn es dann beispielsweise um die Schadenverhandlungen geht, später, ist es sowieso so, dass wir als Versicherungsmakler in der Hinsicht im Lead sind. Es ist wichtig, dass man da relativ schnell reagiert. Gerade im Cyberschadenfall zählt auch wirklich jede Minute. Und darum ist es wichtig, dass man da ein gutes, erfahrenes Krisendienstleister-Panel hat, um alle notwendigen Schritte sofort auch in die Wege leiten zu können. Wenn ich jetzt beispielsweise als Kunde noch keine Cyberversicherung erwerben konnte, beispielsweise wie vorher angesprochen, weil meine IT-Risikoqualität vielleicht nicht gut genug ist und sich kein Versicherer gefunden hat, der mich versichert, dann möchte ich ja trotzdem im etwaigen Schadenfall gut betreut sein. Und wir haben da entsprechend reagiert, weil wir eben gesehen haben, dass es dafür durchaus Bedarf auch bei unseren Kunden gibt. Und es ist so, dass wir eigentlich seit dem letzten Jahr auch eine neue Dienstleistung anbieten können. Und das ist das sogenannte Cyber Incident Management. Also das heißt, das ist nicht in Kombination oder muss nicht zwangsläufig in Kombination mit einer Cyberversicherung stehen. Das kann auch unabhängig davon von uns angeboten werden. Und wir arbeiten eigentlich in dem Bereich mit sehr, sehr namhaften IT-Service-Dienstleistern auch zusammen, beispielsweise Northwave als Name, den ich hier nennen kann. Und wir unterstützen unsere Kunden eigentlich dann so weit wie möglich und bestmöglich in der Schadenmitigierung. Und Sonja, da wirst du dich jetzt wahrscheinlich fragen, was ist eine Schadenmitigierung?
Und das wollte ich dich gerade fragen.
Das denke ich mir.
Vielleicht unsere Hörer auch nicht.
Genau, ja. Also unter der Schadenmitigierung verstehen wir im Prinzip die Verminderung des Entstehens eines Schadens oder auch beispielsweise die Verringerung von Schadensfolgen. Das heißt, wenn der Schaden passiert ist, wie halte ich den Schaden so klein wie möglich? Und da ist es eben wichtig, dass man gute Profis hat, eine gute Betreuung hat, um dann die Kosten, die mir im Schadenfall entstehen, halt so gering wie möglich zu halten. Und wir sehen eigentlich seit dem letzten Jahr, seit dieses Cyber Incident Management bei uns im Haus auch läuft, dass diese Dienstleistung auch mittlerweile sehr, sehr gut angenommen wird.
Okay, ich verstehe. Das heißt, das Risiko im Keim ersticken ist immer noch die bessere Alternative mit Hilfe eines Cyber Incident Managements von Marsch. Die bessere Option ist, ich vergleiche das so ein bisschen jetzt nach deinen Ausführungen wie Skitouren gehen in den Bergen. Du kommst nicht in die Lawine, wenn du nicht aufbrichst, weil die Lawinenbahnstufe sehr hoch ist. Also das Risiko von vornherein ein bisschen vorwegnehmen. Das dürfte mit dem Cyber Incident Management gut gelingen bei Marsch. Patrick, ich danke dir wahnsinnig für deine tollen Ausführungen. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben das genauso spannend mitverfolgt wie ich als dein Interviewpartner, als deine Interviewpartnerin. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass du dich über Anfragen freuen würdest. Patrick, du kannst bei Gelegenheit auch den Global Risk Report zusenden Und man kann dir auch Fragen zu dem angeführten Cyber-Incident-Management stellen. Ist das richtig?
Ja, klar, Sonja. Also ich glaube, das Thema ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich denke, man sollte eher heute als morgen auch darüber nachdenken, als Unternehmen. Und klar, gerne eine Mail an mich schicken. Und wir melden uns dann natürlich auch sofort. Und wer den Global Risk Report haben möchte, dem kann ich diesen auch gerne zuschicken. Das ist überhaupt kein Problem.
Sehr großen und vielen Dank, Patrick, für das tolle Gespräch, das nette Interview und diese tollen Einblicke. Ich darf mich jetzt an der Stelle nochmal bei dir bedanken und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern Danke sagen fürs Durchhalten, fürs Dabeisein. Wenn es Fragen zum Thema gibt, haben wir hier unsere eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, die wir jetzt gern nennen möchten. Die lautet podcast.at@mörser.com. Und da schicken wir die angesprochenen Unterlagen gerne zu. Nochmal danke fürs Dabeisein. Wir bedanken uns für euer Interesse und freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Und in dem Fall, Baba und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.